Ihr Lieben, sind jetzt schon viele Jahre her, fast 10 Jahre. Da gab es mal eine Zeit, da ist der Ölpreis geklettert und geklettert und geklettert. Das Heizöl wurde immer teurer. Und meine liebe Frau lag mir immer wieder in den Ohren, wir müssen endlich tanken, es wird alles teurer. Ich habe gesagt, ganz ruhig, wir haben noch einige 1000 Liter im Tank und immer wieder, es wird alles teurer. Und eines Tages rief sie mich dann bei der Arbeit an und sagte, also wir müssen jetzt tanken, auch die Nachbarn haben gesagt, wir müssen jetzt tanken. Und dann habe ich mich breitschlagen lassen, dann haben wir getankt und wir haben den höchsten Preis bezahlt aller Zeiten. Wir haben dann irgendwann Jahre später, durften wir das Öl zum Drittel von dem Preis dann kaufen, fast wie damals. Damit will ich jetzt nicht behaupten, dass Frauen immer wieder oder nur Frauen zu solchen Panikreaktionen dazu neigen. Ja, das kann uns Männern natürlich auch passieren, dass wir aus Panik heraus irgendwelche Entscheidungen treffen. Aber interessant ist, dass im heutigen Bibeltext, den wir jetzt betrachten wollen, wir genau einer solchen Panikreaktion begegnen. Für all die lieben Gäste, die heute da sind, das sind ja eine ganze Menge, habe ich gesehen. Ja, wir haben es hier bei uns in Hünfeld so, dass wir ganze Bücher durchpredigen. Vers für Vers, Kapitel für Kapitel. Und da kommt man auch immer wieder mal an Themen dran. Ja, manche Brüder haben das schon oft gesagt, diesen Text hätte ich mir niemals für eine Predigt ausgesucht. Ja. Also wenn wir das anwenden, ganze Bücher durchzupredigen, früher oder später kommt auch alles mal dran. Ja, da kommen auch alle Themen dran, die man sonst vielleicht mal aussparen würde. Ja, bei dieser Gelegenheit kommt alles dran. Und so sind wir heute, wir predigen momentan das erste Buch Mose. Von den Anfängen wollten wir wissen, wie es losgegangen ist alles. Und nebenbei, Klammer auf, in den Bibelstunden sind wir beim Ende. Ja, gerade, dann nehmen wir die Offenbarung durch. Interessant, wie das auch manchmal so zusammenspielt. Also wir nehmen zurzeit das erste Buch Mose durch und da sind wir beim Kapitel 16. Und dieses Kapitel, das gliedert sich ganz offensichtlich in zwei Blöcke, in zwei Teile und in diesen zwei Teilen wollen wir den Text auch betrachten. Wir lesen also im ersten Buch Mose, Kapitel 16, zunächst die Verse 1 bis 6. Und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar. Und Sarai sagte zu Abram, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abram hörte auf Sarais Stimme. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abram 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abram, ihrem Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sagte zu Abram, das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richte zwischen mir und dir. Und Abram sagte zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand, mache mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Als Sarai sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. Der Titel der heutigen Predigt lautet, wenn dein Glaube ermüdet. In Abrams Leben hat Gott oft seinen Glauben geprüft. Aus dem Jakobusbrief wissen wir, dass diese Prüfungen und Versuchungen dazu dienen sollen, dass sich unser Glaube bewährt und wir dadurch vollkommen und vollendet sein sollen. Allerdings werden wir diese Vollkommenheit im irdischen Leben nie erreichen können. Aber wir befinden uns auf dem Weg. Und mit jedem Schritt und mit jeder Prüfung kommen wir diesem Ziel etwas näher. Bei dem letzten Schritt dann allerdings, bis zur vollkommenen Vollkommenheit, da wird uns dann allerdings der Herr Jesus ganz entschieden unter die Arme greifen müssen, damit wir, und er wird uns dann in das Ziel hinübertragen. In den vergangenen Texten haben wir gesehen, wie der Glaubensheld Abraham am Anfang immer wieder kläglich versagte. Wir werden aber auch noch Begebenheiten betrachten, bei denen wir sagen müssen, gut gemacht, Abraham. Aber noch ist Abraham auf dem Weg. Eine der schwierigsten, aber bestimmt die längste Prüfung war Abrahams Kinderlosigkeit. Diese stand im eklatanten Widerspruch zu den Verheißungen, die Abraham bekommen hatte. Bei seinem Befehl, seine Heimat zu verlassen, hatte Gott ihm bereits zugesagt, ihn zu einer großen Nation zu machen. Und das geht nun mal nur über viele Kinder und Kindeskinder und Kindeskindeskindeskinder und so weiter und so weiter. Wir wissen nicht, wie alt Abraham war, als er in Ur in Chaldea loszog. Als er dann aber aus Haran aufbrach, da berichtet uns die Bibel, dass er 75 Jahre alt war. Und nun hielt er sich schon bereits 10 Jahre im verheißenen Land Kanaan auf, wie wir gerade gelesen haben. Und immer noch war kein Nachkomme in Sicht. Und nebenbei bemerkt, es wird auch noch 15 Jahre dauern, bis es endlich soweit ist. Mittlerweile ist er 85 Jahre alt und seine Frau ist 75. Gott wiederholt zwar mehrmals seine Verheißung, ihn zu einer großen Nation zu machen, zuletzt in dem Text, den wir letzten Sonntag betrachtet haben, als Gott einen Bund, einen Vertrag mit Abraham schloss. Und dort lasen wir dann, und Abraham glaubte dem Herrn. Es ist ja nicht so, dass er Gott nicht geglaubt hätte, aber wie schnell wurde sein Glaube und wie schnell wird unser Glaube schwach, wie schnell ermüden wir. Als Mike das letzten Sonntag predigte und ich schon meine Predigt im Kopf hatte, ja, da musste ich an Johannes den Täufer denken. Dieser Johannes, der der Welt verkündete, siehe das Lamm Gottes, das der Sünde Welt hinwegnimmt. Dieser Johannes schickte ein paar Monate später Freunde zu dem Herrn Jesus und lässt fragen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Der Glaube kann ermüden. Die Umstände, in denen wir stehen, der Kampf, den wir kämpfen, lässt müde werden. Und das sehen wir schon bei ganz anderen Glaubenshelden, als wir überhaupt welche sein können oder sind. Und so ergeht es auch mir. Ich bin fest überzeugt davon, dass Gott mich liebt, dass er es gut mit mir meint. Ich vertraue auf seine Verheißungen. Aber dann kommt der Alltag. Die Ereignisse überrollen mich. Ich muss reagieren, ich muss mich entscheiden. Und am Abend muss ich dann feststellen, oh Mann, ich habe Gott nicht gefragt. Ich habe menschlich gehandelt. Ich habe nach den Maßstäben der Welt entschieden. Und ich stelle fest, es war nicht gut, wie ich mich entschieden habe. Meine Entscheidungen haben Folgen. Und damit muss ich jetzt leben. Ich habe mich zu etwas hinreißen lassen, das nicht gut überlegt war. Ich habe meine Frau nicht gefragt. Ich habe den Rat der Brüder nicht eingeholt. Oder ich habe sogar den Rat der Brüder in den Wind geschlagen, weil ich dachte, ich weiß es besser. Wie geht es dir, wenn du lange auf etwas warten musst? Was ist bei dir in den letzten 11 Jahren oder noch länger, 25 Jahren, alles passiert? Hast du eine Verheißung, auf die du dich stützt? Etwa, dass Gott Gefallen daran hat, ganze Familien zu erretten? Und nun wartest du und betest du vielleicht schon 11 Jahre oder 25 Jahre oder vielleicht noch länger für deinen Sohn, für deine Tochter, für deinen Bruder, für deinen Vater oder deine Mutter. Und wie oft bist du vielleicht in die Sünde Sarais verfallen und hast gedacht, ich muss endlich etwas tun, ich muss endlich aktiv werden. Wünschst du dir vielleicht einen Ehepartner und es tut sich absolut nichts? Du wartest schon lange oder jahrelang und dein Glaube wird schwach und du greifst auf weltliche Methoden zurück. Bist du schon lange krank und schleppst dich mit Schmerzen herum, mit Einschränkungen, bist ständig in irgendwelchen Krankenhäusern bei irgendwelchen Ärzten? Wenn Prüfungen besonders lange dauern, wird der Glaube schwach und er ermüdet. Und wir neigen dazu, zu Menschenweisheit zu greifen und auf weltliche Methoden zurückzugreifen, anstatt dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Wie reagierst du in solchen Prüfungen? Wie reagiere ich in solchen Prüfungen? Mit Glauben oder mit Unglauben? Vielleicht betest du schon jahrelang für deinen ungläubigen Ehepartner und es tut sich nichts. Fängst du wieder an zu predigen, Vorwürfe zu machen, auf Distanz zu gehen? Oder versuchst du weiter, ihn ohne Worte durch den Wandel, durch einen stillen und sanften Geist zu gewinnen? Und das ist oft sehr schwer und braucht viel Liebe und viel Weisheit, viel Geduld und viel Kraft von oben. Glaubst du, dass Gott nicht das alles weiß? Und dass er auch weiß oder wusste, wie ich mich entscheiden würde, dass ich mich auch falsch entscheiden würde? Gibt es irgendetwas, was Gott aus dem Ruder laufen könnte, wo er sagen müsste, ups, da ist mir etwas passiert, das hätte nicht passieren dürfen? Auch unsere Fehlentscheidungen hat Gott bereits gekannt und in seinen Plan mit einbezogen. Auch sie dienen dazu, uns vollkommen zu machen. Und so auch bei Sarai und Abraham. Wir wollen zum Text zurückkommen. Sarais Problem war also die Kinderlosigkeit. Sie stand aber damit nicht alleine. Kinderlosigkeit kommt im Alten Testament häufig vor. Fast alle Frauen der Patriarchen waren unfruchtbar. Sarai, Abrahams Frau, Rebekka, Isaaks Frau, auch Rahel, Jakobs Frau, sie alle waren unfruchtbar. Und dabei sagt das Wort Gottes, sind Söhne ein Erbteil des Herrn, eine Belohnung, die Leibesfrucht. So steht es im Psalm 127. Siehe, ein Erbteil des Herrn sind Söhne, eine Belohnung, die Leibesfrucht. Daraus dürfen wir allerdings nicht schließen, dass keine Leibesfrucht eine Strafe wäre oder ein Fluch wäre. Wir leiden unter der Folge der Sünde Adams. Wir leiden alle unter den Konsequenzen einer gefallenen Welt. Auch die Gläubigen haben darunter zu leiden. Und diese Folgen zeigen sich nicht nur im Geistlichen, sondern auch ganz praktisch, real in unserem Körper. Wir leiden an Krankheiten, wir werden krank. Wir leiden an Unvollkommenheiten, an Beschränkungen. Wir werden alt und werden runzlig und werden garantiert sterben müssen. Wie gehen wir damit um? Im letzten Kapitel, das, was wir letzten Sonntag betrachtet haben, hat Gott dem Abraham eine Antwort gegeben. Er sprach dort im Kapitel 15 im Vers 1, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild, ich bin dein sehr großer Lohn. Für Lohn steht hier das gleiche Wort, das der Psalmist für die Leibesfrucht als Belohnung gebraucht hat. Gott will unser Lohn sein. Gott will unser Schild sein, er will unsere Hoffnung sein. Sarai sieht wohl, woher ihre Kinderlosigkeit kommt. Sie sagt zu Abraham, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Der Druck unter der Sarai steht, ist groß. In der damaligen Zeit konnte eine Frau nur wirkliches Glied einer Familie sein, indem sie Kinder zur Welt brachte. Sie gehörte nicht richtig zur Familie, solange sie keine Kinder hatte. Sarais Leben hatte also keinen Sinn, solange sie nicht ein Kind hatte. Und mit zunehmendem Alter nahm die Chance, noch Kinder zu bekommen, immer mehr ab. Später in dem ersten Buch Mose werden wir lesen, Abraham und Sarah, da hieß er dann Abraham schon, und Sarah, aber waren alt, hochbetagt, es erging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise. Eine schöne biblische Umschreibung für die Menopause, ja, dass irgendwann bei den Frauen ganz einfach Kinder nicht mehr möglich sind. Es erging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise. Sarai regiert nun nach der damals durchaus üblichen und auch kulturell akzeptierten Art und Weise. Die Gesetzeslage war so, hatte eine Frau keine Kinder, konnte sie dem Mann die Sklavin oder die Magd zuführen. Und diese gebar dann auf ihren, der Frau, ihren Knien. Ja, kommen wir dann irgendwann später auch zu dieser Stelle. Im 1. Mose Kapitel 30. Der Frau wurde dann dieses Kind zugerechnet. Ja, Näheres werden wir bei der Betrachtung des Lebens Jakobs erfahren, als diesem die Magd Rahels, die Bilha, zugeführt wurde, damit Rahel aus ihr erbaut werden würde. Sarai wurde also aktiv. Sie handelte, ehe alles zu spät war. Sie geriet in Panik. Sie handelte nach menschlicher Weise. Ihr Plan, ihre Lösung war aber nicht Gottes Plan. Sie sollte einen Sohn bekommen, nicht Hagar. Der Nachkomme, mit dem Gott weitere Geschichte machen wollte, sollte von Sarai kommen. Die Situation, in der Sarai stand, ist durchaus auch heute noch in ähnlicher Ausprägung aktuell. Sie handelte in Übereinstimmung mit der Gesetzeslage des Landes und den kulturellen Gepflogenheiten. Diese widersprachen aber Gottes Geboten. Aber auch genau in diesem Konflikt stehen wir heute des Öfteren. Gesetzlich erlaubt ist zum Beispiel Abtreibung. Sie ist zwar nach wie vor verboten, sie wird aber unter sehr weit gefassten Ausnahmeregelungen nicht bestraft. Das ist interessant von der Rechtslage. Ja? Es heißt, straffrei bleibt wer? Und dann kommen diese Ausnahmeregelungen. Das heißt, das Gesetz sagt eindeutig, Abtreibung muss bestraft werden. Aber faktisch sind die Ausnahmen so weit gefasst, dass Abtreibung gesetzlich sanktioniert und gesetzlich erlaubt ist. Gottes Wort sagt aber eindeutig, du sollst nicht töten. Mit der Verschmelzung von Same und Eizellen ist ein Mensch entstanden und der wird bei der Abtreibung getötet. Gesetzlich erlaubt sind zwar hier bei uns in Deutschland noch nicht Euthanasie, das heißt also Hilfe beim Sterben, auch Verlangen. Aber in einigen europäischen Ländern ist das bereits gesetzlich erlaubt und gesetzlich geregelt. Aber auch hier sagt Gottes Wort eindeutig, nur dem, der das Leben gegeben hat, ist es auch erlaubt, es wieder zu nehmen. Die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern ist gesetzlich verankert. Nicht nur das, wer etwas dagegen sagt, kann sogar bestraft werden wegen Diskriminierung. Das sind Gesetze dieses Landes. Und selbst christliche Kirchen segnen solche Paare und vollziehen an ihnen Riten, die sie normalerweise nur bei Eheschließung anwenden, wenn Mann und Frau sich verheiraten. Und Gottes Wort ist aber auch hier eindeutig in dieser Frage. Die Woche habe ich ein Telefonat geführt mit einer Mutter, die ein Schreiben von der Schule auf dem Tisch hatte, dass sie damit einverstanden ist, nicht einverstanden, dass sie akzeptiert hat, dass jetzt im Sexualkundeunterricht dies und jenes gebracht wird. Und sie wusste nicht, wie sie sich verhalten sollen. Ich habe dann mal ein bisschen gegoogelt, ja, man kann sich diesem Unterricht nach der Gesetzeslage heute gar nicht entziehen. Ja, wir sind also immer wieder in dieser Konfliktsituation, dass der Staat Gesetze unter Umständen und die Kultur etwas von uns verlangen oder erlauben, wo wir ganz einfach sagen, Gottes Wort steht dagegen. Aber diese kulturellen Gepflogenheiten gehen noch viel weiter. Da wird vieles akzeptiert als nicht so schlimm angesehen, selbst wenn es gesetzlich verboten ist, aber von allen praktiziert wird und von allen in irgendeiner Art und Weise geduldet wird. Da geht es um die Einstellung zu sexuellen Beziehungen vor der Ehe. Das ist heute gang und gäbe. Wenn man da sagt nein, dann ist man hinterwäldlerisch und verschroben und alt. Wie sieht's aus mit Schwarzarbeit? Die liegt vor, wenn ich regelmäßig irgendwohin arbeiten gehe und Lohn bekomme, aber mein Arbeitgeber mich nicht angemeldet hat beim Finanzamt oder bei der Sozialversicherung. Auch hier haben wir wieder einen Konflikt. Eigentlich muss das der Arbeitgeber machen. Der steht in dieser Verpflichtung, das anzumelden. Aber wenn ich das weiß, dass er mich nicht angemeldet hat, von meinem Lohn, den ich bekomme, eben keine Abgaben entrichtet werden, tja, dann stehe ich in einem Konflikt. Aber alle machen's. Ja, wie sieht's aus mit dem regelmäßigen Übertreten von Verkehrsregeln? Ja, zu schnell gefahren, Stoppschild missachtet. Ja, da tue ich mir jedes Mal erwischen, hier hinten bei der Friedensstraße. Ja, alles ist frei. Oh Mann, das war ein Stoppschild, ich hätte anhalten müssen. Ja, so vieles ist ganz einfach eingeschliffen. Ja, niemand sagt etwas dagegen, aber es ist eindeutig gegen Gottes Wort. Und es gibt bestimmt noch viel mehr Dinge, von denen die mir jetzt nicht einfallen. Wer aber bestimmt, was Sünde ist? Die Kultur oder Gottes Wort? Und die Antwort ist wohl eindeutig. Und die Männer damals lebten mit den gleichen Herausforderungen wie wir heute. Sie standen genauso in der Gefahr, sich der Kultur anzupassen und Dinge, die die Kultur erlaubte, anzunehmen und mitzumachen und danach zu leben. Außerdem waren die damals genauso gestrickt, wie wir Männer heute auch. Die waren genauso bequem. Hauptsache, wir haben unsere Ruhe und die Frau hört auf zu quengeln. Aber so wie heute, auch damals. Wir haben oft mit den Folgen unserer Sünden ein Leben lang zu tun und zu kämpfen. Nachdem die Sünde Abrahams und Sarais vollzogen war und sich die Folgen einstellten, Hagar war schwanger, dann kehrte nicht der Friede bei Abrahams ein, sondern es gab Streit. Hagar sieht auf Sarai herab. Nun ist es eindeutig, wer die Schuld an der Kinderlosigkeit hat. Heute wird bei Kinderlosigkeit auch die Zeugungsfähigkeit des Mannes untersucht. Es gehören ja schließlich zwei dazu, ein Kind zu zeugen. Damals wurde die Schuld aber nur der Frau zugerechnet. Und nun war es klar, wer die Unfruchtbare ist. Und das war für Sarai sicherlich sehr schlimm. Sie hatte nun ihre Unvollkommenheit, ihren Makel, ihre Unfruchtbarkeit täglich vor Augen. Und Hagar wusste das auszunutzen. Sarai wendet sich an Abraham. Du bist schuld. Zuerst verleitet Sarai Abraham zur Sünde und nun schiebt sie ihm auch noch die Schuld in die Schuhe. Und sie hat gar nicht so Unrecht. Siehe das Verhalten von Adam, ganz am Anfang. Beide, Adam und Abraham, haben gegen Gottes Gebot und Gottes Willen gehandelt. Und sie tragen letztendlich die Verantwortung. Gott sagt nicht zu Adam, du armer, verführter Adam, sondern er sagt zu ihm, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast und getan hast, was ich dir verboten habe, soll dies und jenes und das geschehen. Auch Abraham hat auf die Stimme Sarais gehört und gegen Gottes Gebot und gegen Gottes Verheißung gehandelt und eben nicht Gott geglaubt. Sein Glaube war wieder einmal schwach geworden. Sein Glaube war ermüdet. Interessant ist, dass Gott später einmal Abraham sagen muss, und zwar in der gleichen Angelegenheit, bei der gleichen bei den gleichen Beteiligten. Später muss Gott Abraham sagen, lass es nicht übel sein in deinen Augen, wenn wegen des Jungen und wegen deiner Magd, in allem, was Sarah zu dir sagt, höre auf seine Stimme. Ja, hier ist Weisheit gefragt. Wann wir auf unsere Frauen hören sollen und wann nicht. Wir müssen immer prüfen, ob es mit Gottes Gebot im Einklang steht, was unsere Frauen von uns verlangen. Abraham verhält sich nun diplomatisch. Er hält sich aus dem Konflikt heraus, den Hagar und Sarai haben. Er steht zwischen zwei Frauen. Und das begegnet uns in den biblischen Berichten immer wieder. Und daraus ersehen wir auch, dass es nicht Gottes Wille war und nicht Gottes Wille ist, dass ein Mann mehrere Frauen hat. Die Ehe ist gestiftet zwischen einem Mann und einer Frau. Und es hat immer wieder Probleme gegeben, wenn die Männer sich nicht daran gehalten haben. In Familien, in denen ein Mann mehrere Frauen hatte, da kam es immer wieder zu Unfrieden. Wir lesen es immer wieder in der Bibel. Jakob, Beispiel. Er liebte Rahel, aber Lea gebar ihm die Kinder. Und damit war der Zoff in der Familie da. Elkana, er liebte Hannah, aber Penina gebar ihm die Kinder. Auch dort lesen wir, dass Hannah sehr unter der Penina gelitten hat, die ihm immer wieder ihr vor Augen gemalt hat. Abram und Sarai hätten ihre Glaubensprüfung, in der sie standen, den Rat des Jakobus beherzigen müssen. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Sie wurden schwach. Ihr Glaube ermüdete. Sie handelten nach menschlicher Weise. Sie handelten sündhaft. In Glaubensprüfungen auszuharren heißt nicht, nichts zu tun oder nur passiv zu verharren oder abzuwarten, sondern in Prüfungen auszuharren bedeutet, nicht mit sündhaften Aktivitäten zu reagieren. Wenden wir uns nun dem zweiten Teil des Textes zu. Dort geht es um Hagar. Wir lesen 1. Mose Kapitel 16, die Verse 7 bis 16. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach: Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte: Vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben. Denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein. Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte: Habe ich nicht auch hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat? Darum nennt man den Brunnen Beer Lachairoi. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Beret. Hagar merkt, dass sie schwanger ist. Sie wird stolz und rebelliert gegen ihre Herrin, indem sie sie verachtet, anstatt sich ihr unterzuordnen. Sarai reagiert darauf mit Demütigungen. Vers 6 haben wir gelesen. Und Sarai behandelte sie hart. In der Elberfelder steht: demütigte sie. Hier wird das gleiche Wort gebraucht, das wir ein Kapitel vorher schon mal gehört haben, als Gott dem Abraham ankündigte, dass seine Nachkommen, das Volk Israel, in Ägypten unterdrückt werden würde. Und wie es den Israeliten in Ägypten erging, wissen wir aus den biblischen Berichten. Und Sarai, hier wird die Handlung Sarais mit diesem gleichen Wort beschrieben. Sarah musste sich Respekt verschaffen und behandelte Hagar hart. Sie unterdrückte sie. Und hier tritt auch wieder der alte, immer wiederkehrende Konflikt zwischen zwei rivalisierenden Frauen zutage. Wir haben eben schon mal darüber gesprochen. Und es wird so schlimm, dass Hagar ausreist, flieht. Und auch hier sehen wir wieder die Folge von Ungehorsam. Sünde zieht immer wieder Sünde nach sich. Sünde gebiert immer wieder Sünde. Hagar überhebt sich über ihre Herrin, der sie sich doch eigentlich unterordnen sollte. Sarai ist gänzlich am Boden zerstört. Hagar hat nun bewiesen, dass die Kinderlosigkeit nicht an Abraham, sondern an ihr lag. Und sie beschuldigt aber den Abraham. Sie will ihre Sünde auf ihn abwälzen. Und Abraham hält sich raus. Er steht zwischen seiner Ehefrau. Er hält nicht zu ihr. Im Stillen denkt er vielleicht, du bist ja selber dran schuld. Es entsteht Unordnung, es entsteht Streit, es entsteht Unfrieden. Gottes Ordnung ist außer Kraft gesetzt. Gott kann in diesem Geschehen nicht gegenwärtig sein. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Hagar flieht in die Wüste. Sie riskiert den Tod. Sie will lieber sterben, als weiter diese Unterdrückung, diese harte Behandlung von Sarai ertragen. Dort in der Wüste an einem Brunnen erscheint ihr der Engel des Herrn. Immer wenn wir im Alten Testament wenn dieser Ausdruck gebraucht wird, da können wir davon ausgehen, dass Gott selbst in Person des Herrn Jesus diesen Menschen in dieser Erscheinungsform sich ihnen offenbart. Das war die Form der Offenbarung des Herrn Jesus vor seiner Menschwerdung. Im Neuen Testament taucht dieser Begriff nie wieder auf. Wir können das umso mehr annehmen, dass es sich hier bei diesem Engel des Herrn um den Herrn Jesus handelt, weil dieser Engel des Herrn an manchen Stellen des Alten Testaments Anbetung annimmt. Falls es in Situationen dazu kam, dass Menschen oder Engel anbeten wollten, haben diese die Anbetung immer abgelehnt. Wir haben gerade in der Woche in der Bibelstunde darüber gesprochen. Allein Jesus hat diese Anbetung auch schon zu Zeiten, als er als Mensch auf der Erde wandelte, angenommen. Zum Beispiel, als er diesen Blindgeborenen heilte, ja, und die wieder zusammenkamen, fiel dieser Blindgeborene, dieser Geheilte vor ihm nieder. Und Jesus hat ihm nicht gewehrt. Ja, andere Situationen, ja, da haben die Menschen selbst in der Offenbarung, haben Engel, wenn der Johannes sie anbeten wollte, gesagt, nein, 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 ich bin nur ein Engel. Mir gebührt keine Anbetung. Aber der Herr Jesus hat schon auf Zeiten, wo er auf der Erde wandelte oder auch hier in solchen Fällen, als er sich als der Engel des Herrn offenbarte, hat er Anbetung angenommen. Hier an dieser Stelle nennt Hagar den Engel des Herrn Yahweh. Sie weiß, dass es Gott ist, der ihr erscheint, und sie gibt ihm einen neuen Namen. Du bist der Gott, der mich sieht. Welchen Rat hätten wir Hagar gegeben, wenn wir sie in dieser Situation in der Wüste getroffen hätten? Überrascht es uns, dass der Engel des Herrn, der Herr Jesus, ihr befiehlt, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände? Was ist wohl der Grund, warum Gott Hagar zurückschickt zu Sarai? Der Grund ist, Gott duldet keine Rebellion. Wir sollen auf Sünde nicht mit Sünde reagieren. Die neutestamentliche Antwort steht im 1. Petrusbrief. und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Gott duldet keine Rebellion. Wir finden hier das neutestamentliche Prinzip angewandt in alttestamentlicher Seelsorge. Die Bibel besteht aus einem Guss. Hagar sieht denselben Gott, der Paulus im Neuen Testament sagen lässt, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Das fällt uns genauso schwer, wie es Hagar schwer gefallen sein muss. Es fällt uns schwer, uns unterzuordnen, vor allem, wenn Unrecht geschieht. Unterordnung ist aber von uns gefordert. Die Frau, dem Mann, die Kinder, den Eltern, haben wir heute schon gehört. Unterordnung in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, gegenüber den Vorgesetzten, gegenüber den staatlichen Mächten der Regierung, den Gesetzen. Paulus schreibt im Epheser Kapitel 5, ordnet euch einander unter die Furcht Christi, in der Furcht Christi oder wegen der Furcht Gottes. Und das steht im Epheserbrief, bevor die Frauen aufgefordert werden, sich ihren Männern unterzuordnen. Davor steht, ordnet euch einander unter. Hagar geht zurück zu Sarai, obwohl sie schlecht behandelt wurde, obwohl Sarai sie hart unterdrückte. Warum? Weil sie Gott fürchtete. Sie hat ihn gesehen und sie vertraut ihm. Sie hat festgestellt, das ist ein Gott, der mich sieht. Das ist ein Gott, der nach mir schaut. Das ist ein Gott, der mich kennt, dem ich wichtig bin. Sie hat Vertrauen in ihn gewonnen. Sie glaubt ihm. Sie gehorcht ihm. Sie weiß, dass er sie nicht im Stich lässt. Glaube hat immer mit Gehorsam zu tun. Es reicht nicht aus, nur allein an Gott zu glauben. Das tun auch die Dämonen. Wir müssen Gott gehorchen. Und das hat Hagar getan. Vielleicht sehen wir sie mal im Himmel wieder. Wie Gott Abraham glaubte und ihm das als Gerechtigkeit zugerechnet hat, könnte auch Hagars Glaube, ihr Gehorsam, ihr als Gerechtigkeit zugerechnet worden sein. Wir werden sehen. Wäre Hagar dem Petrus begegnet, hätte er ihr wahrscheinlich folgenden Rat gegeben. Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Das Wort Haussklave ärgert uns vielleicht an dieser Stelle. Aber es ist der Begriff, den wir heute mit wesentlich besseren Bedingungen für Arbeiter und Angestellte verwenden können. Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter. Und nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Wir sind heute in Deutschland in einer Situation, dass wir uns die Arbeitsstellen aussuchen können. Wenn uns eine Stelle nicht passt, gehen wir zur nächsten. Aber glaubt mir, das, was uns stört an der einen Stelle, das finden wir garantiert an der anderen Arbeitsstelle in anderer Form wieder. Und es liegt daran, oder meistens liegt es daran, dass wir unsere eigenen Vorstellungen, unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Gepflogenheiten und unsere eigenen Schwächen und Besonderheiten von einer Arbeitsstelle zur anderen Arbeitsstelle mitnehmen. Vielleicht würde Gott manches Ausharren ähnlich segnen, wie er Hagar Segen verheißen hat und sie dann auch tatsächlich gesegnet hat. Ein Trost an die, die momentan unter der Last von Vorgesetzten stöhnen. Und diesen Trost, diese Erkenntnis hat mir einmal sehr geholfen, als ich auch so einen wunderlichen Chef hatte. Eure Vorgesetzten hätten keinerlei Macht über euch, wenn sie ihnen nicht von oben gegeben wäre. Das hat mir geholfen. Darüber konnte ich ruhig werden und weitermachen. Die Folgen der Sünde. Das menschliche Handeln Abrahams und Sarais hat Folgen, die bis heute zu spüren sind. Sie wollten mit weltlichen Methoden der Verheißung Gottes nachhelfen. Die Folgen sehen wir bis heute im Konflikt im Nahen Osten. Dieser ist hintergründig ein geistlicher Konflikt, die Folge der Sünde Abrahams und Sarais. Das will aber die Welt nicht wahrhaben. Sie sieht nur die vordergründigen Auswirkungen, Krieg und Terror, und sie meinen, das muss alles abgestellt werden, ist ja richtig, und es muss Frieden sein. Aber der Frieden wird nie einkehren, weil es eben ein geistlicher Konflikt ist. Wir lesen täglich davon in der Zeitung. Von Ismael stammen die Araber ab. Ismael war aber ein Mann des Widerstandes, trotzig. Seine Hand gegen alle und die Hand aller seiner Nachfahren gegen alle. Ein wilder Mensch. Die Ismaeliter waren fortwährend die Feinde Israels. Wir lesen im Psalm 83. Und das ist höchst interessant. Der Psalm, wann ist der geschrieben worden? Viele, viele hundert Jahre vor Christi, also vor vielen hunderten von Jahren. Dort im Psalm 83 ab Vers 3 lesen wir. Denn siehe, deine Feinde toben. Und die dich hassen, erheben das Haupt. Gegen dein Volk planen sie listige Anschläge. Und sie beraten sich gegen die, die bei dir geborgen sind. Sie sprechen, kommt und lasst uns sie als Nation vertilgen, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israels. Ja, das hat eine so eine Aktualität. Selbst der Friedensnobelpreisträger Arafat hatte bis zum Schluss in seinem Programm, die Juden ins Meer zu treiben. Ja. Und das ist heute immer noch Programm, das da existiert. Die Juden sollen ins Meer getrieben werden. Sie sprechen, kommt und lasst uns sie als Nation vertilgen, dass nicht mehr gedacht werden des Namens Israel. Denn sie haben sich beraten und mit einmütigem Herzen, sie haben einen Bund gegen dich geschlossen. Die Zelte Edoms und die Ismaeliter, Moab und die Hageriter, Gebal und Ammon und Amalek, Philistea samt den Bewohnern von Tyrus. Auch Assur hat sich ihnen angeschlossen. Sie sind zu einem Arm geworden, den Söhnen Lots. Der Peter hat vor einiger Zeit die Völkertafel uns hier aufgezeigt und hat immer wieder die Namen übersetzt, was das bedeutet. Das ist uns vielleicht etwas mühselig gewesen damals. Ja. Aber wenn ich hier diese Namen wiedersehe, Ismael, Moab, Ammon, Amalek, Philistea, ja, das ist höchst interessant und höchst aktuell. Josef wurde beispielsweise an die Ismaeliter verkauft. Sicher, Israel bekam 12 Söhne. Es waren Fürsten. Sie breiteten sich über ganz Arabien aus. Ja, und über weitere Details, das würde jetzt den Rahmen sprengen, können wir vielleicht dann darüber sprechen, wenn wir an den Abschnitt kommen, wo Hagar und Ismael vertrieben werden. Sünde hat immer Folgen. Ich will zum Schluss kommen. Abrahams Glaube schwächelte mal wieder. Er geht eigene Wege, ohne Gott zu fragen. Aber Gott gibt ihn nicht auf. Und das lesen wir dann im 17. Kapitel. Er lässt lange nichts von sich hören, dieser Gott. 13 Jahre lang schweigt er. Aber er wendet sich dem Abraham wieder zu und geht ihm wieder nach. Auch wenn Abraham wieder mal versagt hat, Gott hat ihn nicht aufgegeben. So wird Gott auch uns nicht aufgeben, auch wenn wir immer wieder versagen. Seine Kraft wird uns zum Ziel bringen, genauso wie er Abraham zu dem Ziel geführt hat, der Vater aller Gläubigen zu werden. Unsere Sünde hebt die Treue Gottes nicht auf. Und das gibt uns Hoffnung und gibt uns neue Kraft, wenn unser Glaube mal wieder ermüdet. Amen.